Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode Hockey Time DEL 2. Es ist wieder Zeit und wenn ich jetzt bei euch so in die Runde schaue, wir sind endlich wieder vollzählig. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Olli, Stefan und willkommen zurück bei uns in der Runde. Alex, grüß dich und grüße euch.
Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen, das ist immer echt traurig, dieses Gestammel.
Ich sehe schon, mit dem Begrüßen, das klappt heute schon super, nachdem wir schon einige Problemchen jetzt hier hatten im Vorfeld, aber das macht überhaupt nichts. Ja, schön, dass wir in der großen Runde wieder zusammensitzen. Wir wollen über die DL2 sprechen, haben am Anfang noch ein paar aktuelle Themen natürlich. Dann gehen wir in die Teams 3, haben wir heute für euch vorbereitet. Und am Ende schauen wir nochmal so aufs große Ganze, auf die Tabellensituation. Olli, gab eine Entlassung. Möchtest du uns darüber ein bisschen was berichten, uns abholen?
Also ich muss dich da korrigieren. Wir haben eine Freistellung, bitte, und zwar eine befristete Freistellung unseres sportlichen Leiters, Peter Salmik, der vorübergehend von seinen Aufgaben freigestellt wurde, und zwar bis einschließlich 12. November. Das heißt, er wurde am 1. November freigestellt für 12 Tage bis einschließlich 12. November. Nach Ablauf dieser Freistellung wird sich die Vereinsführung und der Sportdirektor wohl zusammensetzen, um weiteres Vorgehen der Zusammenarbeit zu erörtern. Das ist die offizielle Meldung, fast wortwörtlich. Man bittet jetzt auch um Verständnis, dass da keine weiteren Informationen rausgegeben werden. Und ich habe auch tatsächlich keine weiteren Informationen zu diesem Sachverhalt. Grundsätzlich ist es so, dass ich das ein bisschen bedauerlich finde, andere Dinge kann ich nur schwer beurteilen. Man hört zwar relativ viel, aber ich höre es halt aus 100.000 Ecken und nicht aus offiziellen Kanälen, und ich bin gern dann zumindest in der offiziellen Version so, dass ich nicht irgendwelche Gerüchte weitertrage, sondern dann halt über das sprich, was tatsächlich offiziell gemacht wurde. Was ich einfach unglücklich finde, und das ist so meine persönliche Meinung dazu, ist, dass man ja jetzt in einem Zeitraum ist, wo vielleicht auch weitere personelle Entscheidungen getroffen werden könnten. Und in Freiburg ist es ja gerade schon auch so, dass man durchaus die eine oder andere personelle Situation nochmal anschauen muss, also auch, ob man vielleicht nochmal Spieler verpflichtet. Ich weiß, ich kenne mich, also einfach, dass es auch die Zuhörer wissen, ich habe null Informationen vom Verein. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt der absolute Insider bin, sondern ich bin eher so der Fan, der dann noch die Spiele kommentiert, der das gerne macht und darüber auch viele Informationen hat. Aber ich sehe halt einfach den Zeitraum jetzt, den habe ich in der Vergangenheit eigentlich immer als sehr geschäftigen Zeitraum erlebt, und da beraubt man sich jetzt meiner Meinung nach zumindest mal der Möglichkeit, dass jemand den Markt beobachtet, wobei ich da auch nicht sagen kann, ob das nicht jemand anderer jetzt stellvertretend macht oder ob der Peter Salmik das vielleicht dann trotzdem macht, weil er sich schon vorbereitet auf seine Tätigkeit nach der Freistellung. Ich kann da nicht mehr dazu sagen. Hm.
Ja, aber die Info ist trotzdem von dir wiedergegeben worden. Alex, du bist ja auch nah dran. Gibt's Gedanken von deiner Seite?
Außer die, dass ich im Olli da zustimmen kann, ist es natürlich jeder auch so, ja, dass man eine eigene Meinung dazu hat. Meine Meinung deckt sich eigentlich mit der von Olli. Mhm. Ich bin ja immer einer, wo sagt, hier, man sollte dann schon teilweise auch ein bisschen länger an jemandem festhalten. Klar, Peter Salmik, an dem hat man jetzt ein paar Jahre festgehalten, und es gab immer mal Reibungspunkte und es gab ja immer mal schon auch auf Social Media so die Problematiken. Aber er ist jemand, der hat durchaus auch einen Eishockey-Sachverstand, und das sollte man nicht zu früh wegwerfen. Und das könnte, und das ist jetzt aber nur meine Meinung, das könnte auch die einer der Gründe sein, dass man sagt, okay, man stellt ihn erstmal frei bis zum 12. November und guckt, ob man eine Zusammenarbeit fortführen kann oder nicht. Ja, einer muss immer der Prellbock sein. Bei uns war es letztes Jahr ganz oft der Trainer. Dieses Jahr ist es erstmal nicht der Trainer. Warum? Das weiß ich nicht. Da gibt es auch Mutmaßungen und Spekulationen. Da will ich mich auch zurückhalten. Aber jetzt ist es im Moment der sportliche Leiter. Ja, während der Deutschlandcup-Pause am 14. November geht es da weiter. Und dann wird man auch wissen, ob mit oder ohne Peter Salmick. Und da wird man dann auch relativ schnell sehen, ob es die richtige Entscheidung war, ja oder nein.
Da würde ich das einfach mal so stehen lassen von euch beiden, die Meinung, und entsprechend, ja, die Infos an euch draußen, liebe HörerInnen, habt ihr jetzt gehört. Wir haben noch zwei weitere Themen und da schaue ich zu Stefan. Du hattest das ja letzte Episode auch schon angesprochen, das Straßenbahnderby.
Ja, findet statt, hat stattgefunden und wird jetzt vor allen Dingen in Düsseldorf nochmal stattfinden, wo relativ sicher der, glaube letztes Wochenende erst frisch aufgestellte DL2-Zuschauerrekord von knapp 8.800, müsste es knapp drunter gewesen sein, wieder gebrochen wird. Da war Rosenheim das erste Mal zu Gast, die sind ja auch eng befreundet und die Toten Hosen haben irgendwie so ein Spieltags-Special da gehabt. Bisschen bitter, dass sie eine Naht bekommen haben, 1:6. Und gegen Weißwasser war auch irgendein besonderes Spiel mit ganz vielen Legenden vor Ort und da ist es auch in die Hose gegangen. Also es hat irgendwie einem so ein bisschen leid getan, ohne Vereinsbrille oder Sympathien für den einen mehr oder weniger. Und ja, was sich bestätigt hat, ist auf jeden Fall, dass das mehrere Vereine jetzt gibt, die einen überregional mehr ansprechen, habe ich so das Gefühl. Also es ist schon viel Thema, auch in Kassel, was passiert in Landshut, was passiert in Düsseldorf und vice versa sozusagen. Also das hat der Liga sicher gut getan, die beiden neuen Clubs, Bietigheim auch, die jetzt auch sportlich angekommen sind. Und ich finde das eine richtige Bereicherung für unsere Liga.
Sehe ich Zustimmung auch bei Alex und Olli?
Ja, definitiv.
Von mir auch.
Sehr schön. Ha. Dann, ja, aber ist ja auch, wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen diskutiert und ist ja auch schön, dass genau solche Zahlen dann entstehen, Stefan. Ne? Mhm. Pinktober, auch großes Thema in der Liga gewesen und da habt ihr auch noch was mitgebracht.
Der transparente Eishockey-Podcast. Olli denkt immer, dass wir gleich angeordnet sind in den Fenstern und zeigt danach links unten. Da ist bei mir der Papierkorb. Ich weiß jetzt nicht, wer was sagen soll.
Bei ihm bin ich da, deshalb.
Okay, bitte, Herr Blattmann.
Ja, also in Freiburg war das auch wieder natürlich Thema. Einfach diese Brustkrebsgeschichte finde ich auch immer wieder schön, dass man das zu einem großen Thema macht. Und Freiburg hat das auch zum Anlass genommen beim letzten Heimspiel oder beim vorletzten Heimspiel mittlerweile, dass man A, Sondertrikots anzieht, die man designt hat, natürlich mit entsprechendem Pink mit drin. Mir haben sie persönlich unglaublich gut gefallen. Das war aber nicht alles, was man damit erreichen wollte, sondern man hat im Nachhinein hat man dann alle Trikots versteigert zu einem guten Zweck und hat dann letzten Endes, ja, in Freiburg kamen knapp 10.000 Euro zusammen an die Universitätsfrauenklinik in Freiburg übergeben. Und das ist einfach ein unglaublich starkes Zeichen der Solidarität. Und ich finde, das sollte man nicht außer Acht lassen. Stefan hat da auch eine ganz rührende Geschichte noch. Und ja, dementsprechend finde ich das immer wieder toll. Viele Mannschaften haben das auch gemacht. Und es ist auch so ein, ja, deutschlandweites Thema, was im Sport dann ankommt. Wir in Freiburg haben das sehr, sehr positiv erlebt. Ich habe an dem Tag das losgehabt, dass ich da auch moderieren durfte und für mich war es ein besonderes Erlebnis. Ich selber hätte auch gerne ein Trikot gehabt, aber die Preise, die man da erzielt hat, die waren dann extrem hoch. Ich habe auf das Hegmann-Trikot geboten, das war knapp bei 1.000 Euro und ich finde es aber gut. Je mehr, desto besser und klasse. Von dem her ist es eine super, super tolle Aktion, die auch in Freiburg gerne angenommen wird, gerade auch in unserer schwierigen Phase jetzt sportlich und auch drumherum, finde ich das trotzdem ein tolles Zeichen der Fans, dass man da dann das ausklammert und sagt, hier, da geht es um was ganz anderes und da geben wir nochmal richtig Vollgas.
Ja, bei uns war das ein bisschen, ich sag mal, intimer ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben uns nicht an diesem Projekt dediziert beteiligt. Es gibt aber zwischen den Huskies und dem Verein für krebskranke Kinder in Kassel eine ganz enge Partnerschaft, die auch seit vielen, vielen Jahren schon läuft. Nochmal forciert durch diesen Kids-Club, der die so partnerschaftlich betreut. Und ganz konkret ist da im Moment ein Mädchen, die seit vielen, vielen Jahren krank ist und neuerlich wieder an Krebs erkrankt ist. Pia Schülerspringer Springorum, die jetzt 20 ist und bei uns so angedockt ist, seit sie 14, 15 ist, würde ich jetzt mal sagen, ein unglaublich toller Mensch, die ja unsere Mannschaft, muss man wirklich so sagen, inspiriert. Die hat auch von denen ganz viel Unterstützung bekommen und Rückmeldungen mit. Der Todd Woodcroft hat in der Kabinenansprache gesagt, we have to be warriors like Pia. Und das ist auch irgendwie so ein Community-Ding, das unausgesprochen sich da jeder beteiligt und wir haben ihr unsere bescheidenen Beiträge in der Sendung gewidmet, weil sie eben nicht im Moment zu den Spielen kommen konnte, ob der Behandlung. Und dann wurde das auch wieder von anderen Medien aufgegriffen und sie wurde Gesicht der Woche und macht selber, deswegen muss ich das auch nochmal kurz so ausführlich sagen, einen unglaublichen Job, andere junge Patienten und Patientinnen über diese Krankheit zu informieren und geht wie gesagt sehr offen damit um. Und dann war es der absolute Knaller mit viel Absprachen und organisieren, hat sich Sonntag geschafft, zum Heimspiel zu kommen, durfte die Starting Six bei den Huskies in der Kabine vorlesen und wurde dann auch von der Halle nochmal besonders begrüßt. Und das ist für jeden Menschen ein absolut zauberhafter Tag gewesen und ich glaube auch ganz fest daran, dass sie da was gewinnt und Energie mitnimmt und andersrum ist das aber auch für eine Community, für einen Verein und für ein Team, was unheimlich schön ist und erdet einen mal wieder so ein bisschen, um was es eigentlich geht und was auch für eine Verantwortung man hat.
Einfach eine richtig wichtige und tolle Aktion. Ich sehe es in der DL1 und in der DL2 immer wieder, dass da drauf aufmerksam gemacht wird. Und Alex, wie du gesagt hast, klar hätte man dann gerne selber so ein Trikot. Und es ist irgendwie schön, aber dass man es vielleicht auch nicht bekommt, weil einfach diese Preise einfach eine gewisse Wertschätzung auch zeigen, die diese Aktion einfach verdient. Also absolut, absolut super, diese Aktion.
Ja.
Dann kommen wir zu den Teams, die ihr mitgebracht habt, die ihr mit vorbereitet habt. Wir schauen heute nach Bad Nauheim zur DEG und zu den Eisbären Regensburg. Und in der Reihenfolge fangen wir jetzt auch an. Ich schaue mal da ganz kurz zu Olli. Du hast nämlich den EC Bad Nauheim vorbereitet. Und um euch HörerInnen kurz abzuholen, wir haben 14 Spiele gesehen, sind auf Platz 11. 39-40 Tore, 17 Punkte und wir nehmen natürlich auch den Punkteschnitt noch mit, der liegt bei 1,21. Olli, du hast Bad Nauheim gesehen am Sonntag, 2-0 in Freiburg gewonnen. Wie ist denn dein Eindruck vom Bad Nauheim?
Ja, also wenn wir Bad Nauheim jetzt besprechen, dann muss man natürlich ein bisschen weiter ausholen. Team an sich war letztes Jahr nicht unbedingt so gestartet, beziehungsweise dann auch hat sich nicht so in der Saison etabliert gehabt, wie man es sich gewünscht hätte. Hat dann mit Mühe und Not in Anführungsstrichen die Pre-Playoffs erreicht und ist dann dort auch gescheitert. Nichtsdestotrotz hat man eigentlich ein relativ stabiles DEL2-Team zusammengehalten und dann auch nochmal gezielt verstärkt. Und dann war natürlich der Paukenschlag vor der Saison die Trainerverpflichtung. Und dann hatte man, also so mit allen Leuten, mit denen man sich unterhalten hat, hatte man sofort das Gefühl, dass mit der Verpflichtung von Peter Russell dann alles von selbst läuft. Und das war dann halt zu Beginn, beziehungsweise dann auch gerade zum Saisonstart eben nicht so. Peter Russell hat da sicher trotz allem seine gute Arbeit geleistet, aber man hatte dann natürlich auch gleich ein paar Brocken vor der Brust. Hat das erste Spiel, das Saisoneröffnungsspiel gegen Freiburg gehabt. Da war eigentlich auch so vom Niveau her mehr oder weniger auf einer Ebene, ging dann in den Shootout, den hat man da gewonnen und dann kamen halt gleich Kassel, Krefeld und Ravensburg und die Spiele kann man dann mal verlieren, bloß hängt man dann halt auch relativ schnell hinten drin und davon hat man sich nur bedingt erholt. Es kamen immer wieder Siege, aber eben auch Niederlagen dazu und ich glaube so der erste gefühlte Befreiungsschlag war jetzt eben das vergangene Wochenende. Du hast es angesprochen, der Sonntag war dann ein 2-0 Sieg gegen Freiburg, in dem man jetzt nicht, also meiner Meinung nach nicht zwingend das bessere Team war, sondern man hatte einfach in den Situationen, wo man dann halt die Entscheidung herbeiführen konnte, das gut gemacht und auch durchaus Druckphasen gehabt. Aber im Großen und Ganzen hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Aber man hat zu null gespielt und das hatte man ja am Freitag auch schon gegen, ja, vielleicht ein anderes Sorgenkind der Liga aktuell, den ESV Kaufbeuren. Und ich glaube, da zieht man halt ganz viele Dinge raus. Also 2-0 Siege jetzt über ein Wochenende, 6-Punkte-Wochenende. Ich habe so ein bisschen auf den Accounts der Spieler rumgesucht und da hat Jerry Kuhn das eigentlich schon auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Der war natürlich bockstolz über dieses Wochenende, aber auf der anderen Seite hat er dann auch so ein bisschen bedauert, dass jetzt halt die Deutschland-Cup-Pause ist.
Was waren denn deine Erwartungen vor der Saison an Bad Nauheim?
Ja, also ich denke, also vom Kader her war es jetzt nicht so, dass ich die Erwartung hatte, dass die, nur weil sie jetzt den Peter Russell als Trainer verpflichtet haben, direkt wieder in die Top 6 einsteigen. Aber ich habe schon eigentlich gedacht, dass das halt ein Team ist, das zwischen 7 und 12, weil da ist es halt ziemlich eng, irgendwo ankommt und das sind sie ja jetzt letzten Endes auch. Ich sehe sie vom Team und dann eben auch vom Trainerteam her eigentlich eher überm Strich. Also ich sehe sie dieses Jahr nicht zwingend in der Play-Down-Runde und von daher war ich jetzt eigentlich auch, also jetzt kommt man so ein bisschen in die Richtung, wobei man natürlich dazu sagen muss, man hat 2-0 Siege, man hat 6 Punkte geholt, aber man hat halt gegen Kaufbeuren und gegen Freiburg gespielt, die sich aktuell jetzt nicht gerade auf einer begeisternden Fahrt befinden, sondern die halt selbst gerade ziemlich kriseln.
Also ein bisschen auf Heim- und Auswärtstabelle schauen, da fällt auf, Heimtabelle Platz 11, Auswärts Platz 5. Warum klappt es denn deiner Meinung nach auswärts besser als zu Hause?
Also ich habe mir die Tabellen auch angeschaut und ich muss da ehrlich dazu sagen, dafür ist mir denn die Saison doch zu kurz, als dass ich da viel drauf gebe. Ich habe das auch gesehen gehabt, aber ich habe dann auch gesehen, dass man halt mit 7 Auswärtspunkten oder 9 Auswärtspunkten, ich habe es jetzt gerade gar nicht im Kopf, dann schon so weit vorne ist. Von daher war es jetzt eben so, dass ich der Meinung bin, das gibt so viel nicht her. Also ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Die haben haben insgesamt 9 Punkte geholt, auswärts, also 1,29 Punkte und damit ist man eben schon auf Platz 5. Von daher, das [S2] Ja. [S1] Wäre jetzt was, wo ich nicht unbedingt als repräsentativ sehe. Das ist tatsächlich was, das schaue ich mir gerne an, wenn ich mich vorbereite für Spiele oder für Moderation, [S2] Ja. [S1] Wenn dann mal zum Beispiel so die Hälfte der Saison gespielt ist. Weil dann hat man schon einen Trend erkennen.
Ja.
Und wenn ich jetzt von Freiburg ausgehe, vielleicht hilft es den Bad Nauheimern einfach schon auswärts zu spielen, weil es da schönere Kabinen gibt. Es geht ja für die Freiburger manchmal genauso.
Da gibt's Lacher aus dem Off hier, Stefan, ne?
Ach, alle haben gleich schöne Kabinen. Ich weiß gar nicht, was der Olli meint.
Also zumindest riechen alle gleich wahrscheinlich.
Ja, das ist wohl wahr.
Einen Spieler müssen wir natürlich schauen. Olli, Justin McPherson, eine richtig krasse Saison, bisher 13 Punkte in 14 gespielten Spielen. Wie schätzt du seine Leistung bisher ein und auch also, so im Kontext des Teams?
Also das ist jemand, der wird seinen Weg gehen, 25 Jahre alt, hat total stark gespielt, meiner Meinung nach, am Sonntag, also war sehr auffällig. Nicht nur wegen goldenen Helm, hat ja auch das 1-0 erzielt, toller Schlagschuss, also wirklich. Und das ist so der Player in der Abwehr, der das Spiel ankurbelt, der hat unglaublich viel Möglichkeiten. Also da haben sie wieder mal einen Glücksgriff gemacht. Also war jetzt ja auch so, dass Taylor Walls am Wochenende wieder reinrotiert ist, mal den Bengtsson dann letzten Endes rausgenommen hatte. Aber also der auffälligste Spieler bei Bad Nauheim war der Justin McPherson, ist ja auch der Topscorer aktuell im Team. Und so auffällig früher Ally McPherson war, ist er jetzt so auffällig für den EC Bad Nauheim.
ich glaube, Stefan möchte dazu was sagen.
Das ist gemein. Ja, das, ich wollte nur den total schönen Flachwitz loben. Nö, genau. Olli hat das, finde ich, ganz gut dargestellt. Deckt sich relativ mit den Einschätzungen vorher auch. Mich interessiert immer, bin ich ehrlich, Jerry Kuhn, der einfach lange bei uns war und jetzt beim Superkonkurrenten ist. Das finde ich immer noch beachtlich, was der als einer der ältesten Spieler der Liga da aufs Eis zaubert. Dann war der jetzt verletzt und kommt dann auch so zurück. Und ein Zitat vom Trainer war sinngemäß, der gibt uns jedes Spiel eine Chance, dass wir überhaupt gewinnen können. Und ich glaube, das trifft es auch. Also an dem hängt eine ganze Menge. Und Olli?
Also der Jerry Kuhn, ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Ich beobachte, also ich treffe ihn eigentlich immer, wenn er in Freiburg spielt, rede kurz mit ihm. Und allein schon, wie der sich aufwärmt vor den Spielen mit 39, also ich war mit 18 nicht so beweglich, wie er mit 39 ist, mit irgendwelchen Rollen. Und also das ist für mich jedes Mal faszinierend, denn nebenher spricht er noch mit mir und unterhält sich so und wie es mir geht und was weiß ich. Und dann haben wir nach dem Spiel nochmal gesprochen, weil seine Performance jetzt am Sonntag hat mich total an seine Zeit in Kassel erinnert, als er wirklich 2, 3, 4 Spiele, die ich kommentieren durfte, immer irgendwie so unbezwingbar wirkte. Und genauso war es am Sonntag. Vielleicht ein Abpraller mehr als sonst, aber ansonsten hat er eine unglaubliche Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt und man hatte nicht das Gefühl, dass Freiburg irgendwelche Mittel hat, um ihm ein Tor einschenken zu können. Und ich habe dann in der zweiten Drittelpause mit dem Travis Ivanek gesprochen und habe gesagt, er braucht ja ein dreckiges Tor, aber man hat auch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie mal eine blöd reinrutschen könnte. Also der hat am Sonntag, das kann ich beurteilen, Freitag kann ich nur bedingt beurteilen, war das so wie vor 5, 6 Jahren, als er mit Kassel da war und irgendwie man das Gefühl hatte, da kann anlaufen, wer will, das funktioniert einfach nicht. Also der hat den Nauheimern sicher wieder die Qualität und die Sicherheit gegeben, die sie auch, und das muss man durchaus aussehen, meiner Meinung nach, bis zu einem gewissen Grad für die Abwehr brauchen, weil der Justin McPherson, der sticht natürlich positiv heraus, was Offensivqualität anbelangt, aber man muss schon auch sehen, dass so insgesamt ich die Abwehr jetzt nicht als die stabilste der DEL2 erlebt habe und von daher war das eine gute Kombi, dass der Jerry Kuhn da hinten dran stand und er freut sich ja dann auch immer sehr drüber, wenn er die entsprechenden Spiele dann so gewinnt.
Ja, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, wenn wir auf das Torverhältnis schauen, 39-40, also mehr Gegentore als Tore erzielt, auch wenn es knappes Spiel ist, für dich eine Rolle?
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ist letzten Endes aber natürlich auch so, dass man sagen muss, okay, die Mannschaft ist in beiden Bereichen relativ ausgeglichen. Also Man hat wenig, es ist mehr oder weniger ja ein Nullsummenspiel. Mit -1 steht man irgendwo in der Mitte. Wenn ich dann sehe, es gibt Mannschaften wie zum Beispiel Ravensburg, die sind bei -21, Freiburg bei -22. Das sieht man ganz klar. Freiburg hat trotzdem relativ viele Tore geschossen. Das sieht man ganz klar, wo die Problematik liegt. Und in Bad Nauheim habe ich schon den Eindruck, dass eigentlich so insgesamt das Scoring und die Abwehr recht stabil im Einklang ist. Und ich glaube, wenn man so ein Torverhältnis auch beibehält, dann ist man automatisch irgendwo in der Mitte und rutscht eben nicht nach hinten ab oder nach vorne. Also es sind alles Phrasen und ja. 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist so.
Ja, das mit dem Phrasen, das fangen wir hier bei Bulli nicht an, weil das wird sonst teuer. Stefan, du hast auch noch was dazu. Auch noch eine Phrase, ja.
Genau, nee, Fakten. Wenn ich an Nauheim denke, weiß ich das oder glaube zu wissen und habe jetzt wie irre hier rumgeklickt, dass die jedes Jahr fast ein egales Torverhältnis hatten. Und es stimmt tatsächlich, im Vorjahr 145 zu 146 oder ein Tordifferenz, da bin ich mir gerade ziemlich sicher. Davor das Jahr waren es 4 Tore Differenz, davor das Jahr war es ein Tordifferenz nach der Hauptrunde. Und das bildet ja auch wirklich dieses Mittelfeld und rutschen sie hoch in die Playoffs oder rutschen sie runter in die Playdowns ab. Und dann fällt mir noch ein, dass im Vorjahr haben die, also mit Abstand zur Saisonhälfte, die meisten Siege in Overtime und Penalty-Schießen eingefahren. Also da kommen auch diese knappen Dinger her. Und da hat, vor zwei Jahren, Verzeihung, und da hat sich das halt dann so summiert, dass sie ganz schön durchgestartet sind. Und das hat letztes Jahr nicht geklappt, sind einfach mehrere Penalty-Spiele und Overtime-Spiele in die Hose gegangen. Und deswegen war das dann mehr ein Kampf. Also das ist, finde ich, ganz verrückt, dass das bei denen immer so Schnittstelle ist mit dem Torverhältnis. Auch in Spielen, in der Saison und dann teilweise über diese Serie sogar hinaus.
Ja, interessante Fakten. Ja, erstmal alle so, okay, ja, stimmt. Ja, aber es ist ja tatsächlich sehr interessant, auch wenn man so in die Vergangenheit blickt, dass es halt da dann auch immer so war. Olli, jetzt letztes Jahr, du hast schon gesagt, Platz 10, Pre-Playoffs nach der Hauptrunde. Wo geht es in deiner Meinung nach hin mit Bad Nauheim diese Saison?
Also ich bin relativ sicher, dass Bad Nauheim das Team sein wird, das zwischen den Plätzen 7 und 10 landen wird. Ravensburg ist da jetzt auch irgendwie noch so ein Fremdkörper drin, aber die kommen noch nicht so richtig in die Puschen. Und ich gehe mal davon aus, dass die drei Überraschungsteams, wenn ich so nennen darf, der Liga, Grimmitschau, die Regensburger und auch die Weidener, da durchaus auch noch Federn lassen werden, und dann wird Nauheim irgendwo, also ich schätze, sie landen irgendwo zwischen 7 und 10.
Stefan, deine Einschätzung? Gehst du da mit?
Ja, ich finde, also es ist, man hat in Kassel einfach Respekt vor denen, wiederhole ich mich, ne? Bis vor zwei Jahren war es geradezu traumatisch. Ne, bitte nicht Nauheim, um Gottes Willen schon wieder. Und der Chef hat übrigens gesagt, doch, die müssen wir jetzt erst recht, und dann marschieren wir dann auch durch, so ungefähr. Aber ich finde die schwer auszurechnen, gerade in diesem Jahr, traue denen das aber zu, was Olli sagt. Also ich glaube eher Tendenz Pre-Playoffs als Playdowns oder so, ganz klar.
Alex, deine Einschätzung?
Ja, dem stimme ich auch zu. Ich glaube auch, dass sie dieses Mal 10 plus irgendwie schaffen. Wichtiger Aspekt wird natürlich sein, und das ist, wenn man dann später auf die DEG guckt, genau das Gleiche. Das sind diese Kippspiele. Holt man am Ende einen Punkt mehr, holt man am Ende einen Punkt weniger. Das kann in Summe dann schon irgendwann mal entscheidend sein, wo man auch steht. Ich persönlich, und das ist wieder ein persönliches Ding, würde mich für Peter Russell natürlich unheimlich freuen, wenn er da seinen Weg wieder geht, zurück nach Deutschland gekommen. Jetzt mit Bad Nauheim ist eine neue Herausforderung. Man hat natürlich auch neue Erwartungen oder andere Erwartungen jetzt daran an die Mannschaft. Und die gilt es zu erfüllen, meiner Meinung nach. Und ja, 17 Punkte nach 14 Spielen ist jetzt noch nicht das Optimum. Aber es sind noch sehr, sehr viele Spiele, und wir haben noch drei Viertel quasi der Liga, und da kann ja bekanntermaßen noch sehr viel passieren. Vielleicht wird sich auch das ein oder andere Personelle nochmal tun, das weiß man ja bei den Teams auch nicht. Ein bisschen was wird auch natürlich sein, wie wird das Verletzungspech da einschlagen, das gilt aber für jede Mannschaft. Das kann dann auch nochmal ein großes Problem werden. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Bad Nauheim durchaus die Pre-Playoffs schafft dieses Jahr und dass man sich von den Playdowns fernhalten wird.
Alex, wir machen mit dem Team weiter, das du vorbereitet hast, nämlich mit der Düsseldorfer EG. Und da schauen wir, liebe ZuhörerInnen, auch natürlich erstmal auf die Statistiken, um euch abzuholen. 15 Spiele gespielt, 41 zu 44 Tore. Das Torverhältnis 24 Punkte. Und auch da nehmen wir selbstverständlich den Punktedurchschnitt mit, nämlich 1,6. Der wird nachher nochmal Thema sein bei Stefan. Ja, Alex, DL-Absteiger, was waren denn deine Gedanken vor der Saison über die DEG? Dass die DL2 keine einfache Liga ist, ich glaube, das ist jedem klar, jedem Fan. Trotzdem, in Bezug auf Düsseldorf, was hast du dir gedacht? Was waren so deine Gefühle im Vorfeld?
Ja, für mich ist es natürlich da immer noch was Besonderes. Dadurch, dass ich ja auch Kommentator bin bei der DEG eSports, verfolge ich das natürlich gerade auch aus dem Aspekt noch besonders mit. Und das tut schon weh, weil es natürlich auch die DL2 nicht im Spiel NHL gibt. Und deshalb geht jetzt da das Original erstmal verloren. Aber darum soll es heute nicht gehen. Nichtsdestotrotz, es war schon ja sehr, sehr traurig. interessant war einfach Ende der letzten Saison, es hat sich halt wirklich erst am Ende entschieden. Das war dann auch nochmal das Spannende. Ich glaube, das letzte Spiel, wo sich es entschieden hat, war Augsburg-Iserlohn in der Partie, wo man dann wusste, okay, die DEG steigt ab, zumindest was die DEL angeht, Rang 14.
Ja, genau.
Der tatsächliche Abstieg, den hat es ja dann nochmal extrem, extrem weit nach hinten gezogen. Dresden und Ravensburg, die haben es ja dann sehr, sehr spannend gemacht in der Playoff-Serie.
Oh, ja.
Und Dresden hat es dann in Spiel 7 geschafft, in der Verlängerung im 7. Finalspiel, und das war, glaube ich, Ende April. Also man musste da schon mal sehr, sehr lange warten, und das war natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit der Ungewissheit für die Akteure, für die Offiziellen und generell für die DEG, wo sich dann auch schon viele drüber aufgeregt haben, das kann nicht sein und man muss doch planen können. Und ja, man konnte dann halt auch die Spieler dann nicht ewig hinhalten. Das war schon eine vertragte Situation für die DEG, und ich finde, das Ganze spiegelt sich jetzt auch bislang in dem ersten Viertel der Saison wieder. Also man hat dann quasi einen kompletten Neuaufbau machen müssen. Viele Spieler sind weggegangen, man hat viele Spieler neu holen müssen, nicht nur Spieler, sondern eben auch Offizielle, mit Rich Czernomatz, mit Rob Armstrong, mit Rick Ammann, mit Andy Niederberger. Also man hat komplett quasi einen Reboot machen müssen. Was ich aber ganz, ganz toll fand, und da hat man vielleicht auch das Beispiel Krefeld gesehen, diese Erfahrung DEL 2, die geht man im Düsseldorf nicht falsch an, sondern man ist sich absolut bewusst, dass die DEL 2 eine immer besser werdende Liga ist. Natürlich, was Geschwindigkeit und alles angeht, ist da schon mal ein Unterschied zur DEL. Aber ich finde, man hat eine gesunde Herangehensweise gehabt, wie man in die DEL 2 hineinstartet, und hat einen Kader geformt, der durchaus das Potenzial eben für Aufbruchsstimmung hat. Und die konnte man noch nicht ganz so entfalten. Man hat eine gute, erfahrene Mannschaft, was Kontingentspieler angeht. Wenn man dann Yoshiro no Hirano sieht, wenn man den Tour Linden anguckt, Eric Bradford, das sind alle drei Kontingentspieler, die ganz oben stehen beim Scoring. Aber man hat eben auch die deutschen Spieler, die da eine Rolle spielen. Allen voran Maximilian Faber, dann sehr erfahrenen Kevin Ohrendorz, die da durchaus Namen tragen. Auch ein Leon Niederberger, der seine Erfahrung mit reinbringen kann. Und was für die DEG und auch für die Mannschaften generell auch guttunend, sind dann die U24 oder die U21 Spieler. Und da hat die DEG auch jetzt mit der Kooperation mit Köln oder auch mit den Füchsen Duisburg durchaus nochmal zwei Kooperationen ins Leben gerufen, die durchaus da nochmal personell Positives heißen können. Das ist überhaupt nicht die Frage. Man muss am Ende gucken, ob der Kader reicht. Gerade auch die Einbürgerung von Ryan Bednar, die hat nochmal was Gutes getan. Es hat lange gedauert auf der Torhüter-Position, denn man hat ja mit Niklas Lunemann und Leon Hümer wirklich zwei junge Goalies im Line-Up drin. Und da ist ein Ryan Bednar, der da sehr erfahren ist, ist sicherlich auch nochmal eine gute Konstante, auch wenn er noch relativ jung ist, mit 28 Jahren. Aber generell auch ein Blick auf die Verteidigung mit einem Nicolas Geithner, Kevin Maginot, auch ein Eigengewächs wie Moritz Kukuk. Das sind alles so Spieler, die, wenn sie ineinander greifen, die einen Mix aus erfahren und jungen Spielern bieten. Und da darf man einfach auch nicht Gefahr laufen, dass es eine Verletzungskrise gibt. Denn das könnte ja die Tiefe im Kader am Ende schon noch ein bisschen begrenzen. Insbesondere eben bei den Schlüsselspielern. Und da sieht man halt eben, wir haben vier Spieler bei der DEG, die über 10 Scorerpunkte haben. Das ist Hirano, Linden, Bradford und Faber. Und dann kommt Michael Clark mit 8 Scorerpunkten, Ohrendorz mit 7. Dann gibt es viele mit 6. Also da merkt man, dann tröpfelt das so ein bisschen weiter nach unten. Und man sollte bei der DEG auf jeden Fall auch vermeiden, dass es viele, viele Verletzungssorgen am Ende gibt. Ja, man kann stundenlang, glaube ich, über die DEG jetzt sprechen, über die Stärken, über die Schwächen.
Ja.
Man hat, dadurch, dass es halt eben ein DEL-Absteiger ist und die sich, ja, ich sag mal, zu 90% neu aufgestellt haben, gibt's da viele Stellschrauben und viele, viele Anknüpfmöglichkeiten, die man besprechen kann. Und man sieht's, finde ich, auch so ein bisschen an den Zahlen bei der DEG, wenn man mal auf die Tabelle guckt. Man steht auf einem soliden 5. Platz. Das darf man überhaupt nicht vergessen, wenn man generell auf die Tabelle guckt. Da sind oben aufstiegsberechtigte Mannschaften mit drin, wie man es eigentlich erwartet hat, unter den Top 5. Die DEG gehört mit 41 Toren und 44 Gegentoren, was das Scoring angeht, ins Mittelfeld. Also wenn ich mir die geschossenen Tore angucke, dann ist man da auf Rang 6. Das ist eigentlich noch ganz okay. Wenn ich mir die Gegentore angucke, dann steht man da genauso auf Rang 6. Also man reißt nicht nach unten, man reißt nicht nach oben. Aber was die Spiele angeht, der DEG, da gibt es halt bislang noch kein Spiel, wo man wirklich gesagt hat, okay, die DEG kann da dominieren. Also wir haben genau das Beispiel, was man bei Bad Nauheim gesehen oder gehört hat schon, dass die Spiele halt oft mit einem Torunterschied ausgehen. Und wenn es mal ein deutliches Ergebnis gibt, dann war das bislang zweimal zum Nachteil der DEG, eben jetzt zuletzt das 1:6 gegen die Stables Rosenheim. Und dann im Oktober am 10., da gab es ein 1:5 bei den Krefeld Pinguinen. Das waren so die deutlichsten Ergebnisse. Und ansonsten, wenn ich mir die Spiele angucke, 3:2 in der Penaltyschießen gegen die Lausitzer, 1:0 gegen die Blue Devils Weiden, dann 3:4 in Overtime nach Bietigheim. Also das sind eben genau die Spiele, die es am Ende zu gewinnen gilt. Möchte man die Mission Wiederaufstieg schaffen? Das wird man sehen nach dem ersten Viertel. Ich glaube, dass da auch nochmal Rich Chernomatz viel Arbeit reinstecken muss, dass er die Mannschaft auch formen kann, dass man sich auch blind versteht auf dem Eis und dass man die Punkte dann letzten Endes macht und vielleicht auch defensiv ja, den ein oder anderen Gegentreffer weniger zulässt. Aber man hat noch 3/4 der Saison und die Arbeit bei der DEG ist, glaube ich, unmenschlich groß. Und einen erfahrenen Trainer hat man definitiv, auf den man da setzt. Und da gilt es jetzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass der Nahaufbau nicht nur sportlich, sondern eben auch strukturell am Ende erfolgreich wird. Und dass die Fans das aber annehmen, das sieht man an den Zuschauerzahlen. Wir hatten es vorhin davon, dass die DEG den Zuschauerrekord aufgestellt hat. Stefan hat sogar gesagt, den wird man nochmal toppen können jetzt dann. Und das zeigt mir einfach, dass die Community und auch die Anhängerschaft die DEL2 mittlerweile anerkannt hat und gesagt hat, okay, wir befinden uns jetzt in der DEL2 und versuchen unsere Mannschaft entsprechend zu supporten. Und das ist das Schöne nach dem, was man eben nach dem Abstieg der DEG gelesen hat. Das hat schon ein bisschen Angst und Bange mitgebracht, so dass jetzt der Support umso schöner ist.
Da war jetzt ganz, ganz viel schon drin, Alex. Ich versuche das mal so ein bisschen erstmal wirken zu lassen und hätte ein, zwei Nachfragen rein, auch aus gefühlstechnischer Art deinerseits. Ich höre so ein bisschen raus, ein bisschen gemischt alles, aber findest du persönlich, dass der Platz 5 derzeit das auch sehr gut widerspiegelt, was man bei der DEG einfach sieht?
Manchmal eben ja, manchmal nein, aber ich finde, der Platz 5 ist momentan schon sehr geschmeichelt. Also es ist kein Selbstläufer, dass man sagt, ja, Platz 5. Viele wünschen sich das und man hofft natürlich, dass die DEG ganz weit oben steht. Aber ich finde, für die Spielweise und auch für die Punktausbeute und für die Ergebnisse, die DEG bislang aufs Eis gebracht hat, ist es tatsächlich eine Platzierung, mit der man mehr als zufrieden sein kann. Eben wenn das ein oder andere Spiel noch in die andere Richtung kippt und wir hatten viele Spiele, die nur mit einem Torunterschied ausgegangen sind, dann hätte man gut und gerne auch auf 7 oder 8 stehen können. Und das wäre dann schon nochmal ein bisschen problematischer, weil, und das darf man nicht vergessen, egal wie die DEG an die Sache rangeht, ich glaube, bei vielen ist so dieses Wiederaufsteigen, diese Mentalität, die ist schon im Kopf verankert und man wünscht sich das. Und egal, ob man das als Ziel ausgibt von der Vereinsführung oder nicht, es schwingt einfach mit und das ist Fakt.
Es ist ja auch in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Druck. Findest du, dass man es der DEG rein spielerisch auch anmerkt, dieser Druck? Zu sagen, hey, wir wollen eigentlich direkt wieder hoch in die DL1?
Ja, ich glaube, da gilt es eben von der Vereinsführung, allen voran von Rich Chernomatz, genau das aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Manchmal spürt man es tatsächlich, wenn dann der ein oder andere Fehlpass kommt und dann der ein oder andere Lapsus. Aber der passiert auch ohne Aufstiegsdruck. Also wir haben eine DEL2, die wirklich rasant wird, die schneller wird, die interessanter wird, die einfach von der Spielweise sich auch verändert. Und alle Mannschaften werten ihren Kader extrem auf, was natürlich dann auch ein entsprechendes Spielverständnis bei den Vereinen mitbringt. Also das jetzt nur auf einen Wiederaufstiegsdruck zu schieben, das wäre meiner Meinung nach falsch, sondern... Mhm. Der Druck, gut zu performen, Punkte zu holen, zu gewinnen, den haben alle Mannschaften. Die DEG kann aufsteigen. Das gibt natürlich wahrscheinlich ein bisschen Druck. Und die Frage ist, wie man dem Druck standhält. Und das ist Aufgabe des Trainerteams und der sonstigen Offiziellen, die da sind, dass man den Spielern so gut wie geht den Druck nimmt. Aber wenn man sich auch mal den Kader anguckt, da sind erfahrene Spieler dabei, die wissen, wie man mit Druck umgeht. Und deshalb sollte das eigentlich, wenn es mitschwingt, dann aber eine kleinere Rolle spielen, sondern man sollte sich von Spiel zu Spiel fokussieren, das Bestmöglichste rausholen und im Optimalfall immer ein Tor mindestens mehr erzielen als der Gegner nach 60 Minuten.
Und auch der wird teuer. Sind wir alle mal dabei mit den Phrasen. Aber ja, inhaltlich verstehe ich das voll und ganz. Ich denke mir nur gerade, dass die DEG mit einem guten Kader in die DL2-Saison geht. Davon war ja auszugehen, spiegelt sich. Denn auf der anderen Seite so die Qualität der DL2, vor allem auch in dem Torverhältnis der DEG wieder, 41 Tore erzielt, 44 bekommen, also mehr bekommen als erzielt. Ist das vielleicht so ein Faktor auch?
Ja, natürlich ist es ein Faktor. Der spielt natürlich mit, wenn man am Ende mehr Tore bekommen hat, wie man geschossen hat, dann müssen irgendwo die Punkte dafür liegen bleiben. Aber ich sag mal so, die EG hat Qualität, definitiv. Man hat sie sowohl in der Offensive, man hat sie in der Defensive, man hat sehr erfahrene Spieler, die viel DEL2-Erfahrung haben. Wir haben viel DEL-Erfahrung, wir haben auch Erfahrung international. Und die Erfahrung, die bringt man mit aufs Eis und ja, dann ist es halt einfach die Frage, wie man das als Team macht. Das ist für mich auch so ein Knackpunkt, dass man, jeder für sich hat seine Erfahrung, aber eben in der Hülle und Fülle, wie man jetzt dieses Team DEG aufs Eis bringt, das macht man ja erst seit jetzt 15 Spielen, dann vielleicht vorher noch ein bisschen trainieren. Und das muss sich entwickeln, das haben sie auch gesagt. Und da gilt es jetzt weiterzumachen und sich nicht verrückt machen zu lassen durch einen Ausrutscher oder wie auch immer.
Jetzt hat Olli vorher so meine Statistik, die ich ein bisschen vorbereitet habe, er ja auch so ein bisschen gesagt, dass er da nicht so viel reininterpretiert, was Heim- und Auswärtstabelle angeht. Ich habe jetzt trotzdem bei der DEG noch drauf geschaut. Trotzdem würde ich die gerne mit reinnehmen, weil es schon auch so ein bisschen das unterstreicht, was du ja auch gesagt hast, was so der Heimsupport betrifft. Platz 3 zu Hause, Platz 9 auswärts. Wie bewertest du das? Ist es für dich genauso wie für Olli eine nette Randnotiz, die man erst später eigentlich groß bewerten kann? Oder ist es tatsächlich für dich so, dass du sagst, da kann man jetzt schon ein bisschen was rein interpretieren?
Also ich glaube, bei der DEG, da ist es mehr als eine Randnotiz. Bei der DEG ist es einfach, es ist eine neue Liga. Es sind im Prinzip neue Mannschaften. Und wenn man da seine Fans im Rücken hat und jetzt auch merkt, wie zahlreich die Fans dann auch mit von der Partie sind, das beflügelt schon. Also das darf man, glaube ich, überhaupt nicht außer Acht lassen. Das gibt Sicherheit, auch im heimischen Stadion dann zu spielen gegen Mannschaften, die man jetzt auch erstmal kennenlernen muss, gegen eine Liga, die man jetzt vielleicht auch erstmal wieder kennenlernen muss. Und da ist es schon schön und auch gut zu sehen, dass die DEG damit mit 16 Punkten momentan drittbeste Heimmannschaft ist, auch wenn andere Mannschaften erst 7 Partien gespielt haben. Auswärts ist es da ja wesentlich problematischer und das spiegelt es auch wieder, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt. Auswärts, da stottert es einfach noch mehr, mag aber eben auch daran liegen, dass es halt einfach andere Hallen sind und man ist dann nicht mehr in den Hallen, die man aus der DEL kennt, sondern es sind DEL-2 Hallen. Da kann ich für mich sagen, ich habe diese...
Entschuldigung. ich will als Kabinen schreien, aber wir müssen nicht einfach...
Nein, also ich habe ja die Partie Freiburg gegen Düsseldorf kommentiert, 21. September. Und wenn man mir da gesagt hätte, dass Freiburg jetzt so dasteht, das war ein ordentliches Spiel, was Freiburg gemacht hat. Und auf der anderen Seite war das eben für mich dann auch dieser Aha-Moment, dass Düsseldorf da eben nicht diejenige Mannschaft ist, die da alles wegrasiert, sondern dass die schon auch durchaus gucken müssen und sich auf die Teams einzustellen haben. Also für mich unterm Strich ist dieses Heim oder dieser Heimvorteil für die DEG schon essentiell.
Wo geht's hin für die DEG, Alex, wenn wir mal so die Hauptrunde anschauen.
Wunsch oder Tatsache?
Sowohl als auch. Äußere doch erstmal deinen Wunsch und dann vielleicht eine etwas realistischere Einschätzung. Ich weiß nicht, vielleicht deckt sich's ja aber auch. Das kann natürlich auch sein.
Also mein Wunsch wäre natürlich Top 6, dass man die Playoffs im Viertelfinale beginnen kann. Wie es dann weitergeht, das zeigt dann die Tagesform. Aber was ich jetzt von der DEG bislang einfach gesehen habe, das sagt für mich, das wird kein Selbstläufer und man muss um diesen Rang 6 definitiv kämpfen. Mhm. Man muss jedes Spiel wirklich 100% geben. Es ist noch viel Arbeit aus dieser Mannschaft, ich sag mal aus diesem Rohdiamant, dann das Ganze zu schleifen und auch dann das auf dem Eis wiederzuspiegeln. Aber ich glaube durchaus, dass selbst wenn die DEG am Ende nur auf dem Pre-Playoff-Platz steht, dass man in den Playoffs, dadurch, dass die Karten neu gemischt werden, immer noch die Chance hat, aufzusteigen. Meine Einschätzung wird sein, dass die DEG aber am Ende der Saison die Top 6 auf jeden Fall schafft.
Olli, wie siehst du die Situation der DEG? Wie ist deine Einschätzung? Wo wird die DEG landen?
Also ich sehe es ähnlich wie der Alex. Ich bin mir relativ sicher, dass die Stabilität reinkriegen werden, dass die relativ bald auch eine gewisse Konstanz in ihren Ergebnissen haben werden und bin mir da auch eigentlich zu 100% sicher, dass die DEG unter den Top 6 landen wird. Das ist eine neu zusammengestellte Mannschaft. Ich hatte vor der Saison auch die Zusammenstellung ja positiv bewertet, weil man eben nicht nur auf irgendwelche besonderen Spieler aus der DEL geachtet hat, sondern auch eben erfahrene DEL-2-Recken eingebaut hat. Nichtsdestotrotz war es ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei Spiel 14. Da darf es noch ein bisschen holprig sein. Und ich glaube, die Fans in Düsseldorf haben ihre DEG jetzt auch in der DEL 2 angenommen. Sonst wäre der Zuschauerzuspruch auch nicht so hoch. Und ich bin mir relativ sicher, dass das zusammenfindet und dass der Rest der Saison dann irgendwann immer mehr von Konstanz geprägt sein wird und mal relativ sicher unter die Top 6 kommt.
Stefan, deine Einschätzung darf natürlich nicht fehlen zur DEG. Ich habe dich ein bisschen beobachtet. Du hast sehr viel Kopf genickt bei den Ausführungen von Alex und von Olli. Wie ist deine Einschätzung?
Genau, ich habe da nichts entgegenzusetzen. Also Top 6 finde ich auch, sind die für mich gesetzt. Glaube ich, fand den Start auch etwas holprig. Würde das auch diesen, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, sich erstmal akklimatisieren. Ne? Wie geht die von der Organisation und der Busreise über, wann müssen wir da losfahren, bis hin zu, was ist da für eine Atmosphäre? Ich glaube, das wird immer ein bisschen unterschätzt von außen. Und ich finde das auch gesund, dass der Verein zwar ambitioniert ist und die Fans natürlich diesen Wiederaufstieg herbeisehen. Alles andere wäre ja auch eine Farce. Aber ich finde auch okay, dass der Verein sagt, eigentlich ist das nicht sofort dran und jetzt müssen wir erstmal gucken. Und die gehen da so ein kleines bisschen, vielleicht auch aus den Beobachtungen, ein paar Kilometer den Rhein entlang. Krefeld hat das, wurde von Fans jedenfalls oft vorgeworfen, ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und sind dann ganz schön auf den Poppes gefallen, auch manchmal die in der ersten Saison. Und das wird der DEG auch passieren. Ich glaube, da sind einfach im Moment auch alleine schon von der Sozialisation in der DEL zwei, drei Teams noch vor denen. Und da werden die sich reinarbeiten. Da bin ich sehr bei Alex.
Stefan, du hast die Eisbären Regensburg mitgebracht.
Ja. Yeah.
Und darüber wollen wir jetzt sprechen, auch für euch da wieder draußen. Liebe HörerInnen, zum Abholen 13 Spiele haben die Eisbären Regensburg gespielt, sind derzeit auf Platz 7, 34 zu 29. Ist das Torverhältnis 22 Punkte und auch den Punktedurchschnitt nehmen wir mit, nämlich 1,69. Stefan, wir wissen, du hast zu... Ich denke jetzt mal allen DL2-Orten und auch DL1-Orten so ein bisschen einen persönlichen Bezug. Ich finde es immer sehr erfrischend, wenn du uns davon erzählst. Wie sieht es denn mit Regensburg aus?
Ja, die hab ich schon mal sehr gelobt, die Zusammenarbeit erstmal. Also mir sind die alle sehr sympathisch, ist kein Kratzen. Aber ich glaube auch, wir haben in dieser sehr emotionalen Finalserie gut standortübergreifend zusammengearbeitet und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dann kommt noch dazu, dass vor 2 Jahren da unser Sonderzug hinging und das war mein erstes privates Eishockeyspiel nach 4 Jahren Stichwort Gors Maas, wem das was sagt. Ich weiß bis heute nicht, wie ich in diesen Zug zurückgekommen bin, aber es ist ein unglaublich tolles Publikum und ja, macht mir immer sehr viel Spaß. Genau, wenn man erstmal das Sportliche, wie die Kollegen so nett angefangen haben, würde ich auch einen Mini-Rückblick machen, ne? Vorsaison nach Meisterschaft, die natürlich sensationell, aber auch verdient war, kam der große Sturz. Und man ist knapp dem Abstieg entgangen. Also das war ja dann auch recht dramatisch, diese Playdown-Serien. Ich glaube, 7 Spiele waren es sogar gegen Grimmitschau und dann zwar 4 Siege gegen selber, aber auch alle nur mit einem Tordifferenz. Also das war so schweißnasse Hände wochenlang in Ringsburg. Und dass sie das geschafft haben, hat mich wirklich sehr gefreut, muss ich sagen. Während der Saison ist schon Peter Flash als Head Coach eingesetzt worden, so nach einem Drittel, Viertel der Saison, wenn ich mich recht entsinne, und der sehr nah an den Spielern ist. Da habe ich ein nettes Zitat gefunden, wo er sagt, manche Coaches vergessen, wie das als Spieler war, und ich finde das so eine Überschrift über das, wie der da auch neue Energie, Verständnis und eine andere Ansprache reingebracht hat. Also auch der Kaderumbau, ich glaube, das war die höchste Fluktuation aller Mannschaften in der DEL2, von den neuen Teams natürlich mal abgesehen, 18 Abgänge. Da wurde sehr darauf geachtet, dass das auch Spieler sind, die beiden Coaches, der neue Assistant Coach ist ja Hugo Bauvert, der in Kassel unglaublich große, prägende Sachen geschaffen hat als aktiver Spieler, aber auch als Verantwortlicher. Und die sind beide, also bei Hugo weiß ich das zumindest, sympathisch, total, aber ein harter Hund. Und das, glaube ich, möchten die auch von ihrer Mannschaft, dass die so eine richtige Robustheit und dieses Kämpferische, und dafür steht auch dieses Regensburger Publikum, und das haben die ganz gut hinbekommen. Das vielleicht erstmal so als Intro. Sehr herausragend finde ich Jonas Neffin, der sich so zum Top-Goalie der Liga gemausert hat, über diese Comeback-Geschichte letztes Jahr. Der ist, glaube ich, auch in den Playdowns erst wieder von einer Verletzung dann im Endeffekt zurückgekommen und hat da schon mächtig eingerissen. Auch ein sehr sympathischer Spieler, der war ja als junger Backup-Goalie von Jerry Kuhn in Kassel, und da kann ich mich auch an viele nette Schulen auch noch mit dem erinnern. Das freut mich so richtig, dass der jetzt ganz oben dabei ist mit fast 95% Fangquote in 12 Spielen. Also da kann man sich wirklich nur freuen, dass das auch geklappt hat, auf die deutsche Goalie-Karte zu setzen. Das haben sie nämlich getan, auch die beiden Backups, Konrad Fiedler und Cole Danielsmeier, die kommen von DNL-Teams, beziehungsweise ersterer von Peiting aus der Oberliga, und sind beides junge Typen noch, und ja, da ist die Rechnung aufgegangen. Defensive muss man in Verbindung mit dem Torwartverbund nochmal herausstellen. Die haben jetzt muss ich gucken, dass ich nicht lüge, doch wenigsten Gegentore aktuell in der DEL2 bekommen. Allerdings auch die wenigsten Tore erzielt. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Letztes Jahr waren die sehr abhängig punktemäßig, was ja auch im modernen Eishockey wirklich eine bedeutsame Rolle spielt. Ne? Max Faber bei Düsseldorf ist ganz oben im Scoring auch mit dabei. Und da waren sie sehr abhängig im Spielaufbau und bei einem Offensivoutput von Jakob Weber, der 40 Punkte in der Hauptrunde hatte. Der nächste Verteidiger hatte dann 8. Also das finde ich schon echt ein Wort. Und dieses Jahr ist das auch irgendwie wieder so ein bisschen so. Da hat jetzt gerade der Weber hat wieder 5 Punkte, und dann ist, glaube ich, Patrick Demetz mit 2 Assists. Da ist keiner von den Verteidigern seit längerem schon unter diesen Top 20, 30 der Liga zu finden. Das ist mir bei der Recherche noch so ein bisschen aufgefallen. Vielleicht ist das so ein bisschen diesem geschuldet mit robust und wirklich defensiv, und alter Schwede kämpfen die und blocken die. Da haben sie sich auch die richtigen Spieler für geholt, die natürlich auch begabt sind, aber der Pascal Zerresen zum Beispiel oder auch Guillaume No, die sind schon auch körperlich vor allen Dingen robust, und das überträgt sich im Moment sehr in dieses Spiel. Aber ja, unterm Strich, ach, was ich auch noch nett fand, der Nikolai Gajowski ist ja nun ein echter Kultspieler, gerade in Regensburg. Ne? Ein Zitat fällt mir dann immer wieder ein, wie wir in dem Interview gratuliert hatten zum ewigen Scorer-Rekord, sagt er, Statistik ist wie Bikini, zeigt viel, aber nicht alles. Da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich den sehe, so ein sympathischer Dude, und der hat dann auch noch in seiner Topscorer-Stürmer am Anfang in der Verteidigung ausgeholfen, die ersten Spiele, und da auch einen sehr passablen Job gemacht. Also stimmt, glaube ich, auch dieses, wer nimmt seine Rolle wie an und wie stehen die füreinander ein, wieder das Regensburg-Thema. Jo, Offensive könnte besser sein. Es ist die schwächste der Liga gewesen im Vorjahr mit den Eispiraten zusammen. Auch aktuell die wenigsten Tore, 34 nur erzielt. Da wurde, glaube ich, schon auch ein bisschen gepokert mit den Neuzugängen, wo Peter Flash sagt, die kriegen die Zeit, die sie brauchen, um sich hier zu etablieren. Der Bryce Kindop, der aus der AHL gekommen ist, der wird so ein bisschen auch manchmal von den Fans kritisch gesehen. Peter Flash sagt da zum Beispiel aber auch, der ist enorm wichtig für Mentalität, Arbeit auf dem Eis und Backcheck. Und das auch, also ist auch, da geht es auch wieder um andere Dinge, als man vielleicht immer erwartet. Der Kontingentspieler muss Topscorer sein und Pirouetten drehen, ist jetzt natürlich Quatsch. Jeder muss da seine Aufgabe auch erfüllen, aber ich glaube, die haben mit dem Anspruch und mit dem Saisonziel den Klassenerhalt ganz klar möglichst ohne Playdowns sicherzustellen, ein gutes Mittel gefunden, wie die auftreten und wie die sich auch mit ihren Rollen intern und mit ihrer mit dem Gesamtauftritt darstellen, sage ich jetzt erstmal so. Also die sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Und ja, ist ja auch überraschend, wo sie aktuell stehen. Siebter Tabellenplatz hatten wir alle erstmal nicht so auf dem Deckel, ne, obwohl wir ja gesagt haben, es wird bestimmt zwei, drei Überraschungen geben, die da rausstechen werden. Jetzt sind sie noch an Samir Kabutli dran von Ingolstadt, der da wenig zum Zuge kommt. Der ist natürlich auch sehr DEL2 erfahren, Landshut und Kaufbeuren. Wenn man den noch reinbekommt und ein bisschen unberechenbarer im Angriff wird und ja sein Powerplay auch noch so ein bisschen verbessern kann, das Penalty-Killing ist auch das Beste der Liga, über 92% Erfolgsquote. Also ganz klar, weil jetzt ja die Frage von Helmut kommt, was müssen sie machen? Mehr Tore schießen und weiter schön defensiv stehen und die Torhüter weiter, also Jonas Neffin muss einfach weiter so machen, wie er im Moment hält. Und dann finde ich das im Moment neben Krimmetschau die große positive Überraschung in der Liga.
Ein wunderbarer Monolog und du hast natürlich in deiner Manier mir sehr viele Fragen schon weggenommen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben ja schon rausgehört, Platz 7 super und weil wir vorher auch auf den Punkteschnitt der DEG eingegangen sind, ja, mal besser einen Punkteschnitt als die DEG, ne?
Mhm.
Also es spricht ja auch wirklich für diesen positiven Trend. Da auch nochmal geguckt auf Heim und Auswärts, Heim Fünfter, Auswärts Sechster, auch das sehr konstant, oder? Also das kann man auch nur positiv beurteilen.
Genau, konstant, dann geerdet, also das wird weder zu high nach einem Sieg noch zu low, was ja auch ein großes Thema ist, ne, wie die Mannschaften sozusagen mit Rückschritten und mit Erfolgen umgehen. Und ja, da hat Regensburg, glaube ich, auch einen ganz einen ordentlichen Rücken, erstens von ja dem Team hinter dem Team und immer wieder auch durch die tollen Fans, kein Kratzen. 4.200 im Schnitt pro Spiel ist sensationell, finde ich einfach, und da ist auch wirklich Gänsehaut angesagt, wenn man da ist. Und ja, deswegen gönne ich denen das auch. Und vor allen Dingen, dass die mit dieser Arbeitermentalität und man muss auch erstmal verkraften, dass man vom Meister, der nicht aufsteigen darf, zum jetzt werden wir durchgereicht auf einmal fast wird. Und dann müssen wir uns wieder berappeln und dann probieren wir das eben wieder. Und das haben die ganz formidabel gemacht, wo andere Mannschaften, glaube ich, ein bisschen mehr pokern mit ihrer Identität.
Ja, ich kann es jetzt tatsächlich auch nur aus eigener Warte sagen, finde es einen ganz besonderen Standort. Ich war letzte Saison da beim Spiel der Nationalmannschaft in Regensburg. Schöne Halle, wirklich auch sehr, sehr angenehm, habe mich da sehr wohl gefühlt. Du hast schon einen Faktor, einen Erfolgsfaktor genannt, nämlich Jonas Neffin, du hast schon gesagt, 95% Save Percentage. Ich würde gerne die Goal Against Average noch nachreichen. Das ist nämlich 1,75. Es ist wirklich Wahnsinn, unfassbar, ja, unfassbar gut. Welche Spieler siehst du noch als Erfolgsfaktoren bei den Eisbären oder ist es einfach der Verbund, der da einfach stimmt?
Puh, ja, also ich glaube, erstmal ist der Mannschaft, die Mannschaft der Star, nächster
Fünfer. Es wird so teuer, Leute, es ist Wahnsinn. Zum Glück machen wir das nicht.
Ja mal,
aber es ist ja wahr.
Ja, aber es gibt natürlich Leute, die in bestimmten Rollen herausragen. Das ist für mich immer Corey Trivino als Spielmacher und weil das einfach wunderschön ist, dem beim Spielen zuzugucken, der ja auch im letzten Jahr mit einem anderen Ex-Husky, Pierre Preto und der Morley, genau, war das, eine Top-Reihe gebildet hat und die jetzt auch größtenteils, glaube ich, weiterhin so zusammenspielen. Die heben sich natürlich schon ein bisschen ab. Ansonsten kann man vielleicht als ein bisschen überraschend sagen oder Spieler, auf die es ankommt, dass halt dies der Neuzugang Berardinelli, was für ein toller Name, und Kindop, die sind noch nicht unter den Top 3, 4 Scorern. Also da gibt es noch, glaube ich, auch diese Findungsphase. Und da wird es natürlich auch ein bisschen drauf ankommen, wie werden die integriert und welche Rolle bekommt wer innerhalb dieser Mannschaft. Aber ich glaube, dass das da nicht so eine Riesenrolle spielt wie in einer Mannschaft, wo so vermeintliche Stars oder wir richten jetzt unser Powerplay auf diesen einen Typen an der Ecke aus. Oder, also das gibt es da, glaube ich, nicht so. Ein bisschen bitter ist, dass jetzt Ontel ausgefallen ist, der bis dato Geldhelm, ist auch herrlich, Goldhelm war. Und jetzt noch Berardinelli fehlt, der ja jetzt so warm laufen sollte. Also das ist halt auch noch, ne, wie bei allen Teams, was wir besprechen, wie gehen die mit Ausfällen um, wie kann das kompensiert werden, wie lange fehlen die? Und ja, die Klassiker fürs Phrasenschwein. Aber nein, ganz im Ernst, glaube ich, im Moment sind die auch so ein bisschen auf dem Höhenflug, profitieren wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Konkurrenz, die hier und da Punkte liegen lässt. Dann ist mir noch aufgefallen, die beiden nächsten Spiele, die die haben, sehen gegen Kassel und daheim gegen Rosenheim. Da wurden beide Hinspiele 1-2 verloren. Also da sind dann quasi Rechnungen offen. Und zwar so knapp, es hätte auch anders ausgehen können. Und das ist so bei ganz vielen Spielen von Regensburg, die sie verloren haben, die Überschrift. Und nicht viele Spiele, die sie aus der Hand gegeben haben, wo man sagt, ja, selber schuld, sondern da war das dann auch dem Spielverlauf gerechtfertigt, von außen beobachtet. Also deswegen ist da eher noch Potenzial, als dass das rückschrittig wird, würde ich jetzt mal sagen.
Wo geht's denn hin? Auch an dich die Frage, Stefan.
Platz 3. Nein, glaube ich nicht so ganz, aber die werden der Alex dann auch in so einem Comic-Film bringen. Ich glaube, die werden sich auch in den Pre-Playoffs einpendeln zwischen Platz, also ich glaube eher so 9-10 vielleicht, ja. Aber das hatten wir auch schon oft, wenn es mit Sympathie geht und dass wir auch immer wir gewinnen ja in diesen Recherchen immer sehr viel Positives auch den Standorten ab.
Ja.
Jetzt alle in die Playoffs schaffen, bräuchten wahrscheinlich 40 Teams. Aber ja, Regensburg.
Alle aufsteigen, alle aufsteigen.
Ja, alle DLW mit vielen Conferences und so. Nein, ich glaube
Regensburg. Aber realistisch betrachtet.
Ja, 8-10.
Alex. Du hast gerade große Augen gemacht bei Platz 3. Gehst du wahrscheinlich jetzt nicht mit. Wie ist denn deine Einschätzung?
Nein, also tatsächlich, das war sehr fundiert, was Stefan da erzählt hat. Und ich habe ja das Spiel moderiert, als Freiburg 2-6 gegen Regensburg untergegangen ist. Und den spürt man das tatsächlich an. Die haben Spaß am Spiel, die haben so eine solide Defensive, wo sie einfach wissen, man kann sich nicht nur auf Nefin verlassen, sondern eben auch auf die Vorderleute. Und das Einzige, was man hier noch mehr in den Griff kriegen muss, ist eben die Offensive, dass man ein bisschen mehr scored. Und wenn das klappt, dann kann man sich da ganz, ganz weit nach vorne schießen. Aber ich würde es trotzdem auch realistisch sehen und stimme da Stefan zu, dass man sich irgendwo auf einem Pre-Playoff-Platz einpendeln wird. Wenn es optimal läuft und man diese Defensive weiterbehält und vielleicht offensiv ja noch eine Schippe drauflegt, dann kann man vielleicht mit viel, viel Glück und wie Stefan gesagt hat, dass die Gegner hier und da mal einen Punkt liegen lassen, vielleicht auch sogar einen Platz 6 in Angriff nehmen, aber das wirklich nur, wenn alle ja Eventualitäten zugunsten der Regensburger stehen.
Olli, zum Abschluss unserer Analysen. Was denkst du über die Eisbären Regensburg?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie meine Kollegen. Die sind ja immer auch top vorbereitet. Aber ich hab's dann wieder, also ich kann jetzt gerade auch noch das, um das abzurunden, sozusagen den Weg in die andere Richtung gehen. Man hat sich da jetzt zwar eine gewisse Sicherheit geschaffen, man hat ein bisschen einen Abstand auch schon hergestellt zu den Playdown-Plätzen. Aber man ist halt dann doch auch immer noch relativ eng zusammen und ich muss das halt dann tatsächlich auch über eine ganze Saison bestätigen, was ich da bisher geleistet habe. Und der Alex hat es vorhin bei anderen Teams schon mal erwähnt, das ändert sich halt auch wirklich. Jetzt lass ein, zwei Leistungsträger, also bislang ist ja wirklich die Defensive das Prunkstück in Regensburg, dass ein, zwei Leistungsträger noch nicht mal sich verletzen, sondern irgendwie in den Formtief kommen, Und schon sieht die Sache anders aus und so weit ist man eben jetzt auch von den anderen Plätzen noch nicht entfernt. Also ich bin auch bei den Pre-Playoff-Plätzen, aber die letzten Jahre war es halt immer auch so ein Tanz an der Linie für viele Teams. Und das kann bei unserer nächsten Besprechung dann oder übernächsten Besprechung schon wieder ganz anders aussehen. Und auf einmal steht man dann da unterm Strich und alle sagen, oh je, das wird jetzt schwer. Also ich denke vom Team her, von dem, was sie bisher gezeigt haben, positive Überraschung, sehr positive Überraschung. Ich habe sie vor der Saison kritischer gesehen. Wenn sie das beibehalten können, würde ich mich für sie freuen. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass da noch schwerere Zeiten auf sie zukommen.
Ja, Olli, du hast ja schon so ein bisschen auch Einblick gegeben in die Tabelle und da wollen wir jetzt mal so komplett drauf schauen. Olli, für welches Team würdest du sagen, kommt die deutsche Cup-Pause passend?
Das ist eine einfache Frage. Das ist ganz klar für Freiburg. Vielleicht auch oder nicht vielleicht auch. Ich würde durchaus auch für den ESV Kaufbeuren sagen, die jetzt zuletzt dann doch von den Leistungen her nicht mehr das bringen konnten, was sie sich vorgestellt hatten. Aber klar, in Freiburg wird die Pause gut tun, auch wenn man das nicht wirklich als Pause bezeichnen kann, weil wohl weiter trainiert wird. Also das ist wohl so, dass jetzt auch die Spieler, also ich hatte jetzt für Sonntag auch schon vorbereitet, wohin denn die Reise geht, weil das ist ja auch mal so eine nette Geschichte, wenn man ein kleines bisschen, also ich bin zwar ein alter Mann, aber ich bin ja schon auch ein bisschen bei Social Media unterwegs und wenn man dann so 3, 4, 5 DEL-2-Spielern folgt, dann ist natürlich auch immer schön, dann sieht man gleich, okay, der erste ist, was weiß ich, auf Mallorca, der nächste ist in Griechenland, der dritte ist mal kurz nach Italien. Also alle haben da schon Urlaub irgendwie vorbereitet. In Freiburg hat man sich dazu entschieden, weiter zu trainieren, um noch besser zu werden. Und das ist tatsächlich so, dass man da jetzt halt wirklich schauen muss, dass man irgendwie einen Weg findet, aus dieser Misere rauszukommen. Ich habe mit dem Peter Haider gesprochen im Interview nach dem Spiel und der hat gesagt, ja, auf jeden Fall, also wir müssen arbeiten, wir müssen viel tun, so das Übliche. Aber er hat auch gesagt, es wird uns gut tun, dass eine Pause da ist und dass eben nicht immer alles sich nur um Eishockey dreht. Also ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du unter der Woche trainierst und weißt, am Wochenende spielst, oder ob da unter der Woche trainierst und weißt, okay, am Wochenende kann ich abends vielleicht mal ein schönes Glas Sprudel trinken und eine Pizza essen. Von daher glaube ich, allein für das Mentale ist es für Freiburg eine gute Geschichte, dass jetzt mal eine Pause entstanden ist.
Stefan, Alex, auf was blickt ihr? Vor allem, wenn ihr auf die Tabelle guckt, gibt es Überraschungen für euch? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, wir haben diesen einen Ausreißer oder die Wildcard vermutet, ist bis jetzt Krimmitschau, ne, ist mein zweiter großer Sympathieträger in der DEL2, neben natürlich meinem Herzensverein, den Huskies. Deswegen kann ich erstmal nicht unzufrieden sein, wenn ich auf die Tabelle gucke, die natürlich mini verzerrt ist, weil nicht alle Spiele gleich sind. Wenn man jetzt ganz penibel auf den Punkte pro Spielschnitt guckt, ist Krefeld 0,0. Ein Punkt vor Kassel.
Schnell gerechnet.
Und alle wissen ja mittlerweile um meine Kapazitäten mit Zahlen. Landshut, Krefeld und Kassel und auch Rosenheim, die vom Punkteschnitt auch weiter sind, als sie in der Tabelle im Moment da sind. Letztere hatten einen leicht holprigen Start. Die haben wir alle da oben vermutet. Der Ausreißer nach unten ist Ravensburg, wo es noch nicht so recht zusammenläuft. Und für Krimmitschau, wo ich auch, weil wir einfach auch wirklich viele Spieler, die da spielen, schon bei uns hatten und man irgendwie vernetzter ist als mit anderen Teams. Am 16. nach der Pause fahren wir wieder mit dem Kids-Club hin, ohne Eltern, 50 Kinder. Das würde ich jetzt auch nicht bei jedem Standort machen. Und deswegen freut mich das erstmal für die, ja, mit Freiburg, weil es auch die lieben Kollegen hier sind, leidet man immer so ein bisschen mit, fragt sich natürlich von außen, was denn ditte, ne, dass ein Sportdirektor befristet entlassen entlassen wird und so. Und das finde ich, habt ihr vorhin ganz nett, oder Olli vor allen Dingen ja du auch, rezitiert, warum, ne? Aber so richtig warum weiß natürlich kein Mensch und da versuche ich dann auch mal, mir kein großes Bild von zu machen. Das sind aber so ein paar Sachen, die mich beschäftigen, wenn ich mir die Tabelle angucke. Weißwasser finde ich, weil wir auch unlängst gegen die gespielt haben, stark und auch immer noch relativ unberechenbar. Da möchte ich mal diesen Lennart Nieleck, den sie nachverpflichtet haben, das war mir noch wichtig, den heute mal zu benennen, weil wir forschen ja auch immer nach tollen Spielern. Und was eine Maschine. Super netter Typ noch dazu, 1,94, also auch eine echte Erscheinung, aber dazu toller Skater, Techniker, 9 Punkte in 9 Spielen gemacht. Und was ist der, 20 oder so? Also der ist wirklich auch noch jung und das könnte so ein kleiner Shootingstar dieser Saison werden. Den fand ich nochmal sehr beachtlich. Das fällt mir ein, wenn ich auf alle Teams der Liga gucke. Und vielleicht noch ein Shutout, oder Shoutout vielmehr in dem Fall an Sören Sturm, der sein 1000. Profispiel gemacht hat, in Kassel Meister geworden, war jetzt mit Bietigheim zu Gast, unglaublich liebevoll und geduldig mit einem 5-jährigen Kind von uns Interview über sich ergehen lassen. Und, also wirklich ganz, ganz toll und das finde ich auch nochmal nennenswert, weil ich stolper gerade noch, wenn ich die Tabelle hochgehe von Freiburg, kommt ja dann Bietigheim und die erheben sich ja so langsam so ein bisschen aus diesem krokeligen Start. Das ist mein Gefühl zur Liga aktuell.
Alex, vielleicht für dich andersrum die Frage, wahrscheinlich für Rosenheim und für Krefeld, die ärgern sich jetzt über die Pause, oder?
Ja, also zumindest, wenn man die grünen S anguckt, die hatten einen Lauf, aber tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, wenn du mich gefragt hättest, größte Überraschung in der Saison oder große Überraschung
können wir auch
in der
gerne
Saison,
machen, klar.
Genau, wäre für mich tatsächlich auch ein Stück weit Krefeld, weil ich finde, dass sie dieses Jahr erstmals mit ja, dem nötigen Respekt, mit der nötigen Ernsthaftigkeit und auch mit den entsprechenden Ergebnissen bislang in dieser Saison um die Ecke kommen. Wir haben ein 7-1 gegen Kaufbeuren, wir haben ein 7-1 gegen Ravensburg, ein 5-1 gegen die DEG. Die Niederlagen, die es gab, die waren bis auf die erste gegen Krimitschau, waren die alle sehr knapp beim 3-5 gegen Landshut, beim 4-5 gegen die Kassel Huskies, aber dann war es das auch schon mit Niederlagen. Es gab nur die drei. Und also Krefeld macht mir sehr, sehr viel Spaß dieses Jahr. Und man hat im Moment nicht so dieses Auf und Ab und kriegt mal wieder hier Spiele, die gut laufen. Dann kommt wieder so der Knick, wo man sagt, oh, da laufen mal 5 Spiele gar nicht. Sondern ich finde, da ist eine Kontinuität drin. Und Stefan hat es ja gesagt, wenn Krefeld ihr Spiel gewinnt, könnten die aktuell noch die Tabellenführung übernehmen. Also, dass man sie oben erwartet hat unter den Top 6, das ist schon auch so. Aber dass man so konstant auf Rang 2 steht, ist für mich tatsächlich auch eine große Überraschung. Dann logischerweise Freiburg auch. Wenn man sagt, hier auserkorenes ja, Ziel Platz 6, jetzt steht man doch sehr abgeschlagen auf Rang 14. Das ist schon, boah, das ist schon, da klafft eine große Lücke und das sind dann auch entsprechend 12 Punkte bislang. Das tut natürlich weh als Freiburger. Und alles, was sich da abspielt in der Liga generell, zeigt einfach, ja, die Liga ist unberechenbar. Das haben wir in der DL1 auch. Es gibt eigentlich irgendwie so keinen, wo man sagt, oh, das ist genau so, wie ich es erwartet hätte. Oder klar, Kassel, natürlich. Aber auch die Kassel Huskies können geschlagen werden. Und das bringt immer wieder Überraschung mit sich, was ein Tabellenbild formt, dass man dann sagt, man hat die Eispiraten Krimitscher auf der 6, wie Stefan gesagt hat. Tolle, positive Überraschung, finde ich genauso. Auch finde ich es toll, dass die Blue Devils Weiden da auf einem Rang 8 sind nach 14 Spielen mit 21 Punkten, nachdem man ja letztes Jahr so viele Probleme hatte, das trotzdem da schon rausgepackt hat. Ich finde, diese Mannschaft, die etabliert sich auch immer mehr in diese DEL2. Man steht in einem soliden Mittelfeld. Auch da kann es die ein oder andere Überraschung noch geben. 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Es ist einfach schön zu sehen. Und Ravensburg, ja, das ist so auch einer der großen Verlierer bislang, die momentan noch nicht so gezündet haben. Letztes Jahr wäre man da fast Meister geworden. Dieses Jahr ist man auf Rang 10. Also wir haben in der DEL2 auch ganz oft die Mannschaften, die in der einen Saison ganz oben sind, in der anderen Saison sind sie ganz unten. Das hatten wir mit Bietigheim, das hatten wir mit Regensburg. Im Moment ist Ravensburg so ein bisschen die Mannschaft, die da so dieses krasse Abbild zeigt. Aber insgesamt ist es eine schöne, ansehnliche Liga mit tollen Spielen, tolle Zuschauer. Und ja, ich bin mega gespannt, wie es nach der Deutschlandcup-Pause weitergeht. Und gerade aus Freiburger Sicht, war das für uns eigentlich immer so die Angstzeit nach der Deutschland-Cup-Pause, so bis Weihnachten rum. Und da hoffe ich natürlich speziell jetzt für den IAC, dass man das vielleicht so einen Ticken umdrehen kann und dann den einen oder anderen Punkt mehr holt ab dem 14.11., auch wenn es da dann gleich sehr, sehr schwer wird gegen den EV Landshut.
Ja, schöner Überblick, den ihr da gegeben habt. Und ich sage Dankeschön an Olli, an Stefan, an Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und für euch draußen, liebe HörerInnen, wenn ihr Themen habt, wenn ihr sagt, also ihr müsst definitiv in der nächsten Episode über dieses oder jenes Team sprechen, dann gerne zu uns. Liken und teilen nicht vergessen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Ciao, ciao.